Digitale Souveränität ist in aller Munde. Alle sind sich einig, wir brauchen sie. Aber kaum jemand erklärt, was digitale Souveränität wirklich bedeutet und warum sie heute relevanter ist als je zuvor. Fast jede digitalpolitische Maßnahme lässt sich mit digitaler Souveränität begründen. Also klären wir zuerst, was steckt dahinter? Wie erreichen wir sie wirklich? Wir sagen digitale Souveränität und lesen die Forderung täglich in Social Media und sogar in den Nachrichten. Währenddessen kaufen wir Cloud aus den USA, Chips aus Taiwan und lassen unsere Daten von Plattformen sortieren, die uns besser kennen als wir uns selbst. Das ist kein Skandal mehr. Das ist noch unser aktuelles Betriebsmodell. Souveränität heißt die Wahl haben, wechseln können, verstehen, was läuft, nachweisen, dass es sicher ist. Kein Land ist autark. Aber jedes System, das letztlich immer auf Code basiert, kann prüfbar unabhängig werden. Heute klären wir, was souverän wirklich heißt, warum der Weckruf jetzt aktueller ist als je zuvor und wie wir es umsetzen. Konkret, Schritt für Schritt. Los geht's! Ist Entscheidungsfreiheit mit Nachweis. Digitale Souveränität betrifft uns alle. Sie prägt Politik, sie prägt Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und jeden Einzelnen von uns. Und ja, sie gilt auch für digitale Infrastrukturen, gerade für Kritis. Mit Blick auf kritische Infrastrukturen gilt, analoge oder alternative Ersatzverfahren sind kein Widerspruch zur Digitalisierung, sondern integraler Bestandteil jeder robusten Digitalstrategie. Sie sind Ausleitung, Feature und gesetzlich verankertes Backup für Resilienz, Teilhabe und Sicherheit. Das gilt nicht nur für Kritis, also kritische Infrastruktur, sondern grundsätzlich. Jetzt kommen wir zu unseren Leitfragen für digitale Souveränität. Erstens, worüber wollen wir souverän sein? Zweitens, wer soll souverän sein? Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn digitale Souveränität hat mehrere Ebenen und viele Akteure. Ganz oben steht die Metaebene, Standards und Datenformate. Denn offene Standards setzen die Spielregeln. Und diese Spielregeln wurden bis heute von einigen wenigen dominiert. Den Gatekeepern und Plattformriesen dieser Welt. Doch genau hier liegt der Hebel für echte digitale Souveränität. Wer Standards definiert, gestaltet die Zukunft. Gerade in unserer von APIs dominierten Welt sind Schemata wie JSON entscheidend. Denn jede Schnittstelle braucht klare Regeln. und unzählige APIs führen zwangsläufig in das Thema API-Governance. Fehlt diese Grundlage, läuft etwas sehr Grundlegendes bereits falsch. Darum brauchen wir Schnittstellenverträge wie OpenAPI. Es erfordert Signaturen. Und letztlich brauchen wir eine Software Bill of Materials. All das macht digitale Souveränität prüfbar. Und merken wir uns, ohne Standard keine Skalierung, ohne Beweis kein Vertrauen. Eine Software Bill of Materials ist im Prinzip das Zutatenverzeichnis für Software. So wie wir auf Lebensmitteln sehen wollen, was drin steckt, brauchen wir bei Software volle Transparenz über die einzelnen Bausteine. Bibliotheken, Abhängigkeiten, Versionen. Warum ist das wichtig? Weil jede Komponente eine Schwachstelle enthalten kann. Wer nicht weiß, was im eigenen Stack steckt, kann auch keine Risiken prüfen und schon gar keine Nachweise erbringen. Mit einer Software Bill of Materials machen wir Software im ersten Schritt nachvollziehbar und legen die Grundlage für auditierbare Software. Das ist das Kernelement digitaler Souveränität. Was ist digitale Souveränität? Digitale Souveränität ist weit relevanter für uns alle, als so mancher das denken mag. Souveränität verdeutlicht bereits die politische Dimension, die natürlich auch für digitale Infrastrukturen und deren Kritis-Backup-Strategien gelten müssen. Dabei gilt, dass wir Gestaltungsspielräume haben, die es gilt, proaktiv zu nutzen, um unsere digitale Zukunft selbstbestimmt zu prägen. Aber was heißt das eigentlich konkret? Im Kern geht es bei digitaler Souveränität um zwei Fragen. Erstens, worüber wollen wir souverän sein? Zweitens, wer soll womit souverän sein? Beim Worüber helfen Ebenen. Erstens, die physische. Hardware, PCs und mobile Endgeräte, also unsere allgeliebten Smartphones, Netzwerke und Rechenzentren. Und last but not least, Chips und CPUs. Zweitens, Code. Diese Ebene reflektiert Betriebssysteme, Software, Schnittstellen und Plattformen. Und die dritte Ebene sind die Daten. Und darüber steht die Metaebene, Standards und Datenformate. Digitale Souveränität lässt sich auf jeder dieser Ebenen denken. Die relevante Frage zur Bewertung unserer digitalen Souveränität lautet also, wie weit sind wir in der Lage, sie wirklich selbstbestimmt oder zumindest unabhängig zu gestalten? Auf jeder Technologieebene geht es immer um dasselbe Prinzip: Wahl- und Gestaltungsfreiheit. Von der Forschung und Entwicklung über Produktion bis zum Betrieb, über sichere und eine selbstbestimmte Nutzung. Souveränität heißt also, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Entscheidungen bewusst treffen zu können, statt sie anderen zu überlassen. Souveränität bedeutet nicht Autarkie. Wir werden nie alle Rohstoffe selbst fördern, nie allein Chips bauen. Aber es geht darum, Wahlmöglichkeiten zu haben, Alternativen offen zu halten und die Kontrolle über kritische Ketten zurückzugewinnen. Beim Wer geht es um Akteure, Staaten, die EU, Unternehmen, Zivilgesellschaft, jede und jeder Einzelne. Für alle gilt, souverän ist, wer entscheiden, wechseln und nachweisen kann. Im Ringen um digitale Souveränität zeigt sich eine klare Fortsetzung des alten Wettlaufs um ökonomische, politische und militärische Vorherrschaft. Die geht weiter. Nur hat sich das Spielfeld verändert. Der digitale Raum ist längst zum fünften Territorium geworden. Neben Land, Wasser, Luft und Weltraum. Ein globaler Schauplatz, auf dem sich neue geostrategische Machtkämpfe entfalten. Unsichtbar, aber mit realen Konsequenzen. Für uns alle. Für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir heute über digitale Souveränität sprechen, müssen wir auch über die eingemauerten Gärten des modernen Internets sprechen. Über das, was von seiner ursprünglichen Offenheit übrig geblieben ist. Die Kommerzialisierung des Internets hat einerseits zu mehr staatlicher Steuerung geführt, ebenso auch zu einer zunehmenden privatwirtschaftlichen Kontrolle über Technologie. Dabei war das Internet ursprünglich etwas völlig anderes. Ein frei wachsender, offener Raum. Nicht das Produkt kommerzieller Unternehmen, sondern das Ergebnis gemeinsamer Kreativität. In dieser offenen Struktur entstanden völlig neue Formen der Zusammenarbeit. Open-Source-Projekte, bei denen Menschen weltweit, oft unbezahlt, gemeinsam Software entwickelten. Von Linux bis Wikipedia. Das Internet war die Plattform, auf der solche Kooperationen überhaupt möglich wurden. Nicht für Profit gebaut, sondern als Raum für Ideen, Austausch und gemeinsames Gestalten. Plattformkonzerne stellen heute die zentralen Infrastrukturen des Internets. Auf sie sind Privatpersonen, Unternehmen und auch Behörden, also öffentlich-rechtliche Organisationen, gleichermaßen angewiesen. Sie liefern nicht nur technische Services, sie gestalten unsere Kommunikationswege, unsere öffentlichen Räume und die Marktplätze, auf denen wirtschaftliche Dynamik entsteht. Damit halten einige wenige, meist amerikanische Großkonzerne, enorme Gestaltungsmacht in den Händen. Nicht nur über die Technik selbst, sondern auch über die ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf diesen Plattformen stattfinden. Darum sprechen wir von quasi souveränen Akteuren im digitalen Raum. Denn sie üben Macht aus, die früher ausschließlich Staaten vorbehalten war. Diese Dominanz ist für Europa auch ein marktwirtschaftliches Risiko. Sie kann den Wettbewerb verzerren, Innovationen ausbremsen und die wirtschaftliche Stabilität gefährden. Plattformkonzerne haben exklusiven Zugriff auf riesige Datenmengen, die in ihren Ökosystemen entstehen. Diese Daten sind ihr Kapital und zugleich ihr größter Wettbewerbsvorteil. Denn wer über Daten verfügt, hat auch die Basis, künstliche Intelligenz und andere Schlüsseltechnologien zu entwickeln. Und genau hier liegt das Problem. Wenn europäische Unternehmen keinen Zugang zu diesen Datenströmen haben, verliert Europa Handlungsspielraum und damit einen extrem großen Anteil zu seiner digitalen Souveränität. Warum ist das Thema unserer digitalen Souveränität jetzt so brisant? Die letzten 30 Jahre Internetgeschichte zeigen klare Entwicklungsbrüche. Sie markieren Wendepunkte, technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche. Sie veranschaulichen, wo sich Macht, Kontrolle und Verantwortung verschoben haben. Ich nenne nur 7. Erstens, Cyberspace-Romantik. Die Vorstellung eines rechtsfreien, globalen Raums, sie ist vorbei. Staaten regulieren und das ist auch nötig, denn digitale Räume sind längst Teil unserer realen Welt. Hier entstehen Werte, Verbrechen, Abhängigkeiten und Macht. Und was reale Folgen hat, braucht auch reale Regeln. Zweitens, Walled Gardens. Apple, Google, Meta, komfortable, aber geschlossene Welten, einfach zu nutzen und regelmäßig nur schwer zu verlassen. Das ist komfortabel, aber uns muss dabei klar sein, ich komme einfach rein, aber auch nur sehr schwer wieder raus. Unsere Souveränität sinkt, wenn Exit-Optionen, also Alternativen, fehlen. Oder der Vendor-Login so perfekt arrangiert ist, dass er faktisch nie für uns als Option oder echte Alternative wahrgenommen wird. Drittens, Plattformmacht. Netzwerkeffekte kippen Märkte. Wenige Konzerne kontrollieren Daten, Regeln und Zugang. Uns muss bei jeder Plattform, die wir nutzen, klar sein, warum wir sie nutzen und welche Folgen das für uns hat. Denn jede Plattform schafft Abhängigkeit, technisch, ökonomisch und kulturell. Jede Plattform belohnt Bequemlichkeit und verwandelt sie stillschweigend in Abhängigkeit. Dabei ist Komfort kein Zufall, er ist Teil des Geschäftsmodells. Komfort bindet Nutzer, Daten und ganze Märkte. Viertens, Überwachungskapitalismus. Unsere Daten sind der Rohstoff einer neuen Ökonomie. Jeder Klick, jeder Standort, jede Interaktion wird vermessen, um unser Verhalten vorherzusagen und gezielt zu beeinflussen. Das nennt man Überwachungskapitalismus. Wenn Information zur Währung wird und Kontrolle zur unsichtbaren Rendite, tja, wer mehr weiß, hat mehr Macht. Informationsasymmetrie bedeutet immer auch Machtasymmetrie. Und genau darin liegt die Gefahr. Wenn Transparenz nur in eine Richtung wirkt, verlieren wir unsere digitale Selbstbestimmung. Lange bevor wir es merken. Fünftens, die Snowden-Leaks waren ein globaler Schock. Sie haben gezeigt, auch Staaten können ihre Souveränität verlieren, wenn digitale Infrastrukturen nicht wirklich unter der eigenen Kontrolle stehen. Geheime Massenüberwachung, gezielte Spionage, Industriespionage, all das verletzt nicht nur individuelle Rechte, sondern die innere und äußere Souveränität ganzer Staaten und damit auch immer von Individuen. Unsere Lehre daraus ist klar. Vertrauen ist kein Sicherheitskonzept. Nur überprüfbare Nachweise schaffen digitale Souveränität. Sechstens, Cybersouveränität autoritärer Staaten. China und Russland isolieren Netzwerke, kontrollieren Datenströme, zensieren Inhalte. In autoritären Staaten bedeutet digitale Souveränität etwas völlig anderes. Dort heißt es Kontrolle, Abschottung, Überwachung. Alles unter dem Vorwand, die eigene Cybersouveränität zu schützen. Doch das ist keine Souveränität. Das ist digitale Isolation. Wahre digitale Souveränität entsteht nicht durch Mauern, sondern durch offene, überprüfbare und vertrauenswürdige Systeme. Siebtens, Lieferketten und Chips. Kaum ein Bereich zeigt unsere Abhängigkeit so deutlich wie die Microchip-Produktion. Tausende Arbeitsschritte verteilt über den gesamten Globus, aber zentriert oft auf einen kleinen Tigerstaat, Taiwan. Letztlich ein hochkomplexes System, in dem jeder Ausfall Folgen hat. Wenn eine Fabrik stillsteht oder nicht liefert, kann eine ganze Industrie zum Erliegen kommen. Diese Supply Chain Ketten sind eng miteinander verzahnt, verletzlich und geopolitisch aufgeladen. Wer Chips kontrolliert, kontrolliert Zukunft. Die einzige Antwort lautet diversifizieren. Früh, strategisch, gemeinsam. All das beweist, digitale Souveränität ist längst kein Luxus mehr, sondern vielmehr kritisch relevant. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für Sicherheit, Wirtschaftskraft und Demokratie. Denn wer im Digitalen nicht souverän ist, riskiert im Analogen die Kontrolle zu verlieren. Deshalb widmen wir uns jetzt der entscheidenden Frage. Wie werden wir digital souverän? Technisch, organisatorisch und gesellschaftlich. Wie werden wir digital souverän? Die Wege, um digitale Souveränität zu erreichen, unterscheiden sich je nach Ebene und Akteur. Aber es gibt Grundpfeiler, die für alle gelten. Erstens, Bildung und Teilhabe. Nur wer digitale Kompetenz hat, kann bewusst entscheiden. Als Individuum, als Gesellschaft, als Staat. Zweitens, Cybersicherheit. Ohne Resilienz keine Souveränität. Zero Trust, Verschlüsselung, vertrauensvolle, offene Audits sind Pflicht. Drittens, Schlüsseltechnologien. KI, Quanten, Chips. Hier müssen wir in Europa verstärkt Kompetenzen erweitern. Das geschieht, indem wir Standards proaktiv mitgestalten und, wo erforderlich, auch eigene europäische Standards setzen und damit Märkte aktiv gestalten. Nur so werden wir nachhaltig, digital souverän und unserer Verantwortung gerecht. Digitale Souveränität lässt sich auf jeder Ebene umsetzen und auch im Erfolg messen. 4 Kennzahlen reichen, um unseren Fortschritt in Richtung digitale Souveränität sichtbar zu machen. Erstens Wahl. Wie viele gleichwertige Alternativen haben wir wirklich? Zweitens Wechsel. Wie lange und wie teuer wäre ein echter Exit? Drittens Nachweis. Wie viel unserer Sicherheits- und Compliance-Kontrollen sind automatisiert, also technisch überprüfbar, statt nur dokumentiert? Viertens Offenheit. Wie interoperabel und offen sind die eingesetzten Standards und wie frei sind wir von Abhängigkeiten, von Lizenzen und den damit verbundenen Kosten? Jeder versteht sofort, worum es geht. Wechselkosten runter, Offenheit und Nachweis rauf. Das sind für uns alle klare Vorteile. Auf der Datenebene geht es um Datenschutz, Portabilität und um souveräne Datenräume. Entscheidend ist hier, wer kontrolliert den Zugriff und wie stellen wir eine vertrauenswürdige Kontrolle sicher? Die Antwort darauf ist Zero Trust. Kein blinder Netzwerkbonus, keine Innen-ist-sicher-Logik. Jede Anfrage wird kontextbasiert geprüft. Identität, Gerät, Standort, Risiko, Zweck. Explizit verifizieren, minimal autorisieren, kontinuierlich validieren. Wenn du mehr über Zero Trust erfahren willst, kannst du dein Wissen in Folge 5 Zero Trust jenseits von VPN, warum das Virtual Private Network im Schatten von Zero Trust steht, gezielt vertiefen. Auf der Code-Ebene zählen Offenheit und Nachvollziehbarkeit, Open Source, offene Schnittstellen, klare Regeln für Plattformen. Sie machen Systeme überprüfbar und austauschfähig. Auf der physischen Ebene geht es um Netze, Rechenzentren, Chips, also um die Basis unserer digitalen Infrastruktur. Hier entscheidet sich, ob wir abhängig bleiben oder souverän handeln. Und über allem steht die Metaebene. Standards und Datenformate. Sie verbinden alles, definieren, was kompatibel, prüfbar und operabel ist. Die Metaebene ist das Fundament unserer digitalen Souveränität. Sie definiert, wie Systeme miteinander sprechen und wie Vertrauen entsteht. OpenAPI ist der Vertrag. Er beschreibt, was eine Schnittstelle kann, welche Daten fließen dürfen und was nicht. Aktuell ist das JSON Schema, eine Option zur Datenwahrheit. Solch ein Schema legt fest, welche Strukturinformationen haben müssen, damit Maschinen sie eindeutig verstehen, prüfen und validieren können. Semantik also. Die Software Bill of Materials ist unser Lieferkettennachweis. Sie dokumentiert jede einzelne Komponente einer Software, von der Bibliothek bis zum letzten Modul. Prüfbar, transparent, nachvollziehbar. Digitale Signaturen garantieren dabei Integrität. Was digital signiert wurde, ist echt und wurde nicht verändert. Reproduzierbare Builds sorgen dafür, dass gleiche Inputs immer zu gleichen Artefakten führen. Ein entscheidender Nachweis für Sicherheit und Vertrauen. Und mit automatisierten Compliance-Tests werden Regeln zu Code. Überprüfbar, kontinuierlich, manipulationssicher. Kurz gesagt, auf der Metaebene wird Souveränität nicht behauptet. Sie wird technisch belegt, bewiesen. Alle Maßnahmen greifen ineinander wie Puzzleteile, aber nur, wenn sie beweisbar sind, also sich belegen lassen. Es reicht nicht, digitale Souveränität zu fordern. Wir müssen sie zu jedem Zeitpunkt nachweisen. Damit reduzieren wir unsere Abhängigkeit, schaffen souveräne Optionen für mehr Wahlfreiheit und höhere Resilienz. Digitale Souveränität entsteht auf Basis einer gezielt souverän gestalteten IT-Architektur mit transparenten Nachweisen und durch bewusste Architekturentscheidungen. Digitale Souveränität zeigt sich dort, wo Systeme überprüfbar sind, wo Menschen verstehen, wie Technologie funktioniert und wo Verantwortung nicht ausgelagert, sondern proaktiv übernommen wird. Digitale Souveränität ist ein Prozess, den wir aktiv gestalten. Jede Organisation, jedes Unternehmen und jede einzelne Person kann dazu beitragen, dass unsere digitale Zukunft transparent, sicher und frei bleibt. Die entscheidende Frage lautet also nicht mehr, ob wir souverän werden, sondern wie konsequent wir digitale Souveränität umsetzen. Danke, dass du dabei bist und willkommen auf unserem Weg zur echten digitalen Souveränität. Bis zur nächsten Rock the Prototype Podcast Folge. Euer Sascha Block.